Also uns passiert das häufiger. Wir sind neulich auf einem Parkdeck, also unterwegs gewesen und haben das Auto nicht gefunden. Es musste irgendwo auf dem Parkdeck sein und dann sucht und sucht man es und es ist einfach weg. Und dann haben wir Angst bekommen. Ist das Auto vielleicht schon geklaut worden? Hat das irgendwer anders mitgenommen? Ist jetzt nicht das allerbeste Auto, aber für manch einen könnte das ja interessant sein. Gerade beim Charan, na, obwohl beide haben Leuchtdioden drin, die so ein bisschen vor sich hinblinken, weil ich da Sachen mal eingebaut habe. Das ist eigentlich, habe ich mir sagen lassen, ein riesiger Schutz auch gegenüber Räubern. Alles, was normal aussieht in einem Auto, da wissen sie, wie man es ausschalten kann, aber wenn es verbastelt ist, weiß man ja nicht, was dahinter ist. Und so war es auch bei uns. Wir haben dahinter auch eine GPS-Antenne und dann haben wir das Auto angerufen. Das können wir dann machen per SMS und dann schickt uns das seine Position zurück per GPS und dann haben wir festgestellt, nee, das muss noch im Parkhaus sein. Erst war die Höhenangabe ein bisschen falsch, da haben wir noch weiter unten geguckt, ob es vielleicht doch rausgefahren wurde aus irgendwelchen Gründen, weil es vielleicht auf einem ja, Behindertenparkplatz stand oder sowas alles. War nicht der Fall, es war ein paar Stockwerke tiefer. Wir haben dann nochmal die Höhenangabe genau durchgerechnet und gesagt, das müsste eigentlich dieses oder jener Stock sein und dann nochmal genauer geguckt und siehe da, es stand dann dort. Glücklicherweise. Auto weg wäre schrecklich, weil wie komme ich denn dann wieder von dort weg? Gelegentlich sind es ja nur kleine Schräubchen, die einem fehlen. Und wenn ich die nicht wiederfinde, dann habe ich so eine Schraubensammlung zu Hause, in der ich dann vielleicht noch Ersatzschrauben finde. Aber wenn das eine wichtige Schraube ist und die nicht in der Schraubensammlung vorkommt, dann kann das wirklich ärgerlich sein. Dann kann das Gerät nachher kaputt sein, nicht mehr funktionsfähig, nicht mehr nutzbar, wenn es irgendeine Feder gehalten hat oder so. Und wenn es ein wichtiges Gerät ist, sehr ärgerlich. Beata, Sascha, ihr habt jetzt den Weg zu Jesus gefunden, ihr habt ihn gesucht und doch ganz unterschiedlich seid ihr an ihn herangekommen. Mit Glauben hattet ihr nicht viel am Hut, habt ihr erzählt. Und dann, Beata, hast du ja erzählt, dass du eine Bibel gefunden hast. Also eigentlich lagen da viele Bibeln rum. Insofern wusstest du darüber Bescheid, war jetzt nicht, oh, ups, da ist ja eine Bibel. Aber hast dann gefunden, Mensch, da ist eine Bibel und aus Neugier sie gelesen. Du, Sascha, du hast dann eher über dich und deine Situation nachgedacht in einem bestimmten Moment deines Lebens. Und dann habt ihr Jesus gefunden dabei. Und ihr könnt euch da sehr glücklich schätzen, dass ihr ihn gefunden habt. Oder vielleicht seid ihr sogar eher noch den natürlichen Weg gegangen, denn Jesus lässt sich finden, den eigentlichen. Heute möchte ich euch von einem Mann berichten, der wollte Gott erleben. Und dafür hat er ganz viel auf sich genommen und dann doch Frust erlebt. Der ist zweimal 2000 Kilometer durch die Wüste per Kutsche gegangen, das hat ihn nicht abgeschreckt, um Gott zu erleben. Er hat gehört, hey, im Tempel, da kann man ihm begegnen, im Tempel in Jerusalem, da muss ich hin. Der Mann war Finanzminister der Königin von Äthiopien und er wusste, sein Leben ist inhaltsleer. Äußerlich hat er alles gehabt, das war ein reicher Mann. Ich meine, wer sich die Zeit nehmen kann, mal eben nach Jerusalem mit der Kutsche zu fahren, der muss schon ordentlich Geld in der Hinterhand haben. Und er muss auch genug Vertrauen seiner Königin gehabt haben, dass sie gesagt hat, okay, du darfst dahin, du darfst diesen Weg auf dich nehmen. Er hatte auch eine verantwortungsvolle Aufgabe dort gehabt in dem Reich, wenn er Finanzminister gewesen war. Das ist ja so eine Schaltzentrale der Macht, in der ja alle Fäden dann zusammenlaufen. Und trotzdem hat er gemerkt, mir fehlt das Eigentliche im Leben. Und das hat er gesucht. Darum hat er sich gesagt, wenn es einen Gott gibt, dann will ich ihm begegnen. Und in der heimischen Götterreligion, die sie gehabt haben, hat er gemerkt, da begegne ich keinem Gott, da habe ich ihn nicht gefunden. Und dann hat er von anderen gehört, in Jerusalem, da kann man Gott finden. Und darum ist er dorthin. Allerdings, was hat ihn in Jerusalem erwartet? 2000 Kilometer Reise und dann durfte er nicht mal in den Vorhof der Frauen und Heiden hin. Das müsst ihr mal euch vorstellen, der war Eunuch und als Eunuch war ihm nicht gestattet, in den Tempel zu gehen, nicht mal in diesen kleinen Vorhof, den es dort gibt, wo eigentlich die hin dürfen, die ansonsten religiös nichts gegolten haben zu der damaligen Zeit. Und das waren insbesondere die Heiden und eben auch die Frauen damals gewesen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Der Herr Minister musste wie ein Hund vor dem Tempel bleiben. Das muss demütigend vor ihm gewesen sein. Alle Vorurteile, die es da gab, so gegen Schwarze und Eunuchen, die sind da zusammengekommen und er hat gesagt, wie soll ich denn zu Gott kommen? Wisst ihr, ich glaube nicht, dass es nur diesem Mann so gegangen ist. Es gibt Menschen, die suchen Gott und finden ihn nicht. Manche haben vielleicht sogar diese Suche nach Gott schon längst aufgegeben. Schade ist das, denn sie verpassen was. Man kann Gott suchen und nicht finden, wenn man an der falschen Stelle sucht, wenn man auf dem falschen Parkdeck sucht, wenn man von den falschen Voraussetzungen ausgeht. Es gibt Menschen zum Beispiel im Islam, die geben als Dschihadisten ihr Leben für Gott und merken nachher nicht einmal, wie ihr Leben durch den Hass auch entwertet wird, dass sie dort alles hinein investieren. Oder andere nehmen weite Reisen auf sich und versuchen im Hinduismus oder in den fernöstlichen Religionen ihn zu finden. Genial, so eine Religion hat sogar zum Teil, da gibt es welche, die haben die Lehre zum Inhalt gemacht, indem sie dann vom Nirvana reden. Aber einen persönlichen Gott, der sie begleitet, den finden sie dort nicht. Bei unserem Minister wissen wir nicht, wie es gekommen ist. Vielleicht hat es ihm einer gesteckt. Er sollte mal bei Jesaja nachlesen. Dort steht nämlich drin, dass Gott auch die Eunuchen, die sich zu ihm halten, in seine Gemeinschaft mit aufnehmen würde. Und so sah die Situation aus. Ich lese uns aus Apostelgeschichte 8. Da heißt es, nanu, jetzt ist er aber schnell durchgerannt. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und ein Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen und anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Es wird ihm viel Geld gekostet haben, diese Schriftrolle, aber auch die brachte ihm nichts. Wie enttäuschend muss das sein? Man wäre ja bereit, mit Gott anzufangen, aber alles, was man versucht, bringt nichts. Er hat es einfach nicht verstanden. Unser religiöses Bemühen kann zu kurz greifen. Wir kriegen es eigentlich nicht selber hin, wenn wir ehrlich sind. Es ist so, als wenn man versucht, eine Leiter an den Himmel zu stellen und jeder weiß, der draußen versucht, eine Leiter an den Himmel zu stellen, merkt, dass sie umfällt. Aber Sascha und Beata, ihr habt Zugang zu Gott gefunden. Bei dir, Sascha, kamen Begegnungen mit Christen hinzu. Beata, Gott sei es gedankt, du hast die Evangelien im Neuen Testament auch gefunden und nicht nur beim Jesaja dich festgelesen und darüber dann Gott in Jesus Christus begegnet. Das fiel dir wesentlich leichter als dem Kämmerer. Aber was nun in Apostelgeschichte 8 berichtet wird, das ist noch nicht zu Ende. Darum schauen wir nicht länger auf das, was wir tun, sondern einfach mal auf das, was Gott dort getan hat. Er hat nämlich eine Leiter zu uns auf die Erde gestellt und sprich, in Jesus ist er Mensch geworden, damit wir Menschen Gottes werden können. Und damit wir das sehen können, müssen wir mit unserem Blick mal einen Schwenk machen. Das macht diese Begebenheit. Wir ziehen jetzt mal die Kamera auf die Totale auf. Nicht nur so fokussiert auf den Kämmerer, sondern was da passiert. Und da sehen wir einen Landstrich, in dem Menschen erleben, wie Gott sie anspricht und ihr Leben verändern. Es entstehen sogar, weil Leute wie Philippus von Gottes Kommen in Jesus gepredigt haben, eine blühende Gemeindearbeit aufbauen. Und mittendrin passiert dann Folgendes. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Es wird Fragen, Enttäuschungen in der Gemeinde gegeben haben, die den Mitarbeiter, den Philippus, abgeben mussten. Die sehen ja nicht, dass Gott ihn in die Wüste schickt, weil er auch dort bei diesem Menschen, einem frustrierten Gottessucher, ankommen will. Und so heißt es dann: Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Apostelgeschichte 8, Vers 29. Bist du dir eigentlich bewusst, während du hier im Gottesdienst sitzt, dass Gott auch dich sucht? Ich habe keine Ahnung, was Gott alles an Hebeln und Menschen schon bei dir in Bewegung gesetzt hat und auch immer noch setzt, um dich zu erreichen, wer alles für dich gebetet hat, wer mit dir schon über den Glauben gesprochen hat, welche Wunder er auch schon bei dir getan hat. Aber ich weiß, das tut er die ganze Zeit, denn er will bei dir ankommen. Und so geht es weiter. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du da liest? Der Finanzminister erlebt, wie Philippus ihn jetzt direkt anspricht, als sie auf der Straße zusammentreffen. Und Philippus fragt da sehr direkt, könnte schon fast sagen, ist ein bisschen unverschämt, wenn er da neben so einem Finanzminister herläuft und dann sich so aufspielt und sagt: Hey, weißt du überhaupt, was du da liest? Ich bin Finanzminister, ich habe da meine Untergebenen für, die würden mir das erklären. Was willst denn du, dahergelaufener? Mag sein, aber die Frage trifft genau ins Schwarze. Das ist das Problem dieses Mannes. Wobei das Besondere dann ist, wie es sich hier entwickelt. Da heißt es nämlich aber: Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, Jesaja 53, 7 bis 8, können wir es nachlesen, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstumpft, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben, wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemandem anders? Ich finde das besonders, denn dieser Kämmerer sucht hier tatsächlich Hilfe. Er hat nicht einfach aufgegeben und gesagt: Naja, das verstehe ich nicht, ist wohl nichts für mich. Gibt so diesen falschen Stolz, der sagt: Ich muss alles selber schaffen. Entweder ich selber kriege das hin oder es ist nichts. Ehrlich, Gott ist nichts für Stolze. Es gibt aber auch genau die andere Seite, mit der man vom Pferd fallen kann. Ach, das ist ein Problem, das ist mir einfach unverständlich und ich werde es eh nicht begreifen und deshalb lasse ich die Sache. Deshalb kümmere ich mich darum. Ich kann heute hier nur einladen, da mutiger loszugehen, sonst kann Gott nämlich rufen und rufen und rufen und er wird dich nicht erreichen. Er wird nicht ankommen. Philippus wird nun zu einem Wegweiser der Freude, denn er verweist auf Jesus in diesen Frust des Kämmerers hinein. Philippus aber tat seinen Mund auf, so heißt es in Vers 35, und fing mit den Worten der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Was er genau sagt, wird hier nicht gesagt, aber es wird doch so viel sein, dass der Mensch begreift: Gott kommt zu mir und zwar in Jesus entgegen. Er wird Mensch, um mich in seine Gemeinschaft zu holen. Fluch, der vielleicht auf mir liegt, und Schuld am Kreuz, die hat er am Kreuz von Golgatha auf sich genommen. Und darum kann mich nichts mehr von dieser Liebe Gottes trennen. Jesus ist die offene Tür zu Gott. Ich darf zu Gott kommen, wie ich bin, und bei ihm darf ich zu Hause sein. Und dann passiert's. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Da hat jetzt der Kämmerer einen kurzen Taufkurs vom Philippus gekriegt, einen Glaubensgrundkurs in der Kutsche in Kurzform. Und da blieb dann eben nur noch diese Frage übrig: Was hindert es, mich taufen zu lassen? Einzig und allein hindert die Taufe, wenn ich keinen Zugang zu Gott haben will. Das ist das einzige Hindernis für die Taufe. Der Mann jetzt, der Kämmerer, will Gewissheit. Wenn Jesus alles für mich getan hat, dann will ich ganz ihm gehören und mich taufen lassen. Taufe ist nämlich ein Bund. Das kann man mit der Eheschließung vergleichen. Gott sagt zu uns: Du bist mein geliebtes Kind, ich gehöre zu dir. Und wir bekennen in der Taufe: Du bist mein geliebter Vater, denn ich gehöre voll und ganz zu Jesus. Interessant, dass einige Textzeugen hier einen Einschub haben. Da heißt es nämlich in Vers 37, da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Diese Frage nach dem Glauben an Jesus, der wohl aus der Taufliturgie damals zu erklären ist, dass der hier reingekommen ist, der wollte den aufkommenden anderen Gedanken zur Taufe, die da auch so im Feld umherwabern, dass man eigentlich alle irgendwie taufen muss und sowas machen muss, auch den frühen Erfindungen in Richtung Kindertaufe entgegenstreiten. Heute werden diese Zeugen, wie zum Beispiel in der Lutherbibel, ausgeblendet. Sie passen nicht so in das heutige Handeln einiger Konfessionen. Aber letzten Endes steht da: Glaube und Taufe sind eben die zwei Seiten eines Geschehens. Die lassen sich nicht voneinander trennen. Man kann nicht irgendwie taufen, ohne dass die Leute glauben, und irgendwie andersrum. Das geht eben nicht. Und so geht es weiter. Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und als er aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn, den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seine Straße fröhlich. Und dann endet das Kapitel mit dem Vers 40, den habe ich jetzt hier nicht mehr an der Wand. Philippus aber fand man in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Der Glaube macht es möglich. Philippus und der Kämmerer halten, und Philippus tauft den Kämmerer. Am Ende steht hier die Freude. Der Kämmerer zog seiner Straße fröhlich. Und das, obwohl der Philippus plötzlich verschwunden war für ihn. Ihr seht hier, Glaube und Taufe ist an Gott gebunden, nicht an Menschen. Da geht es nicht um den Philippus nachher, der da die Taufe ermöglicht hat, sondern es geht um Gott. Und deshalb kann der Kämmerer weiterhin fröhlich unterwegs sein, weil er weiß: Ich habe jetzt eine Verbindung mit Gott. Das hat mit Philippus gar nicht so viel zu tun. Der hat mir das zwar erklärt, der hat mich auch getauft, ein guter Mann für mich, aber letzten Endes bin ich mit Gott verbunden durch Jesus Christus. Und das ist das Entscheidende. Ich möchte am Ende der Predigt hier alle Anwesenden fragen: Wo stehst du? Warst du bisher nicht so dafür interessiert, weil du zum Beispiel zu beschäftigt warst, weil du Angst hattest, das Leben zu verpassen? Es gibt mehr Leben, als du denkst. Und dieses Leben ist in Jesus Christus zu finden. Warst du vielleicht bisher auf der Suche und hast hier und da nachgeforscht? Du solltest wissen: Jesus ist bereits auf der Suche nach dir. Durch Menschen, die dir sagen, wie, dass er in Jesus zu finden ist. Hier in diesen Menschen zeigt er dir sein Gesicht. Hast du ihn bereits gefunden? Glaubst, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist und dir an seinem ewigen Leben teilgeben möchte? Dann solltest du dir die Frage stellen, die der Äthiopier sich gestellt hat: Was hindert es, dass du dich taufen lässt? Was hindert es, dass du den Bund dann festmachst? Oder ist es die Frage, weil du dich schon als Säugling getauft bist? An anderer Stelle heißt es: Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das gilt auch für Glaube und Taufe. Hier bekommst du die Zusage sozusagen bis auf die nasse Haut. dass er sich zu dir stellt. Und so könnte es sein, dass die Taufe gerade jetzt ein Auftrag an dich ist, deine Beziehung zu deinem Herrn klar werden zu lassen. Ich lade ein, dich auch taufen zu lassen. Für eine Taufe füllen wir gerne wieder das Taufwasser auf, wenn wir es heute rausgelassen haben. Das ist nicht so dramatisch. Fragt mich auch, wir werden das Taufbecken nicht zuschütten nach dieser Taufe, sondern nur mit Platten abdecken und können das dann zu gegebener Zeit wieder öffnen. Und ansonsten gibt es auch noch die Herzberger Teiche, in denen wir im Sommer gerne taufen. Wenn das alles klar ist, was hindert dich, taufen zu lassen? Denn getauft sein bedeutet diese Freude, tagtäglich im Vaterhaus Gottes zu sein. Nicht nur, wenn du in der Gemeinde bist, sondern wenn du am Arbeitsplatz bist, wenn du in deiner Familie bist, wenn du in deinen Hobbys bist. In der Gemeinschaft mit ihm einfach ständig zu leben und mit ihm einen Anker für dein Leben zu haben. Für dein Leben in dieser Zeit und auch darüber hinaus. Amen.